gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe.
Herzlich willkommen zur 17. Folge des Geschichtsschatten-Podcasts. Ich bin der Sam, euer Historiker und Religionswissenschaftler aus der Schweiz. In der letzten Folge ging es um die Borgia-Dynastie, ihren Aufstieg und Fall. Dazu ein kleiner Nachtrag. Ich habe gesagt, dass Lucrezias Hochzeit mit Alfonso d'Este eine Mitgift von 20 Dukaten hatte, die alle Maßstäbe sprengte. Das war ein Versprecher. Es waren natürlich 200.000 Dukaten. Sonst wäre das eine ziemlich günstige Mitgift gewesen. In meinen Notizen stand die richtige Zahl, dennoch kam es zu diesem Versprecher. Sorry dafür. Nun zur heutigen Folge. Wir reisen ins Mittelalter und knüpfen an Folge 15 über die Kreuzzüge an. Diesmal richten wir den Blick auf die Iberische Halbinsel und die Reconquista. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Reconquista beschwört eine fast 700-jährige Geschichte blutiger Kämpfe zwischen Christen und Muslimen auf der Iberischen Halbinsel herauf. Die 1492 in der Eroberung des muslimischen Königreichs Granada durch die katholischen Könige ihren Höhepunkt fand. Doch diese Zeit war weit mehr als religiöse Feindschaft. Seit dem Fall des Westgotenreichs 711 zeigt sich die Reconquista auch als Epoche kulturellen Austauschs, geprägt von der ethnisch-religiösen Vielfalt in Al-Andalus, christlich-muslimischen Bündnissen, interreligiösen Ehen, diplomatischen Beziehungen und Gefangenenfreikäufen. Wie lebten Juden, Christen und Muslime unter der Herrschaft Andersgläubiger? War die Reconquista ein iberischer Kreuzzug? Gab es eine islamische Reconquista? Fragen, die wir in dieser Folge hoffentlich auflösen können. Kapitel 1: Die Iberische Halbinsel unter muslimischer Herrschaft. Im April 711 überquerte der muslimische, vermutlich berberische Heerführer Tariq ibn Ziyad mit einer Streitmacht von mehreren tausend Reitern und Fußsoldaten die Meerenge zwischen Nordafrika und der Iberischen Halbinsel. Sein Ziel? Das Reich der Westgoten. Der Ort seiner Landung trägt bis heute seinen Namen, Gibraltar, der Berg des Tariq, arabisch Jebel Tariq. Kurz darauf stellte König Roderich ihn mit seinem Heer. In der Schlacht am Fluss Guadalete, ausgetragen zwischen dem 19. und 23. Juli 711, fiel Roderich und seine Armee erlitt eine vernichtende Niederlage. Das Westgotenreich, das seit dem 6. Jahrhundert die Iberische Halbinsel geprägt hatte, war besiegt. Tariq ibn Ziyad handelte nicht auf eigene Faust. Er war von Musa ibn Nusayr entsandt worden, der im Dienst der Umayyaden-Kalifen in Damaskus stand. In den folgenden 8 Jahren unterwarf das vereinte muslimische Heer nahezu alle christlichen Territorien der Iberischen Halbinsel bis an die Pyrenäen. Umayyadische Heerführer dehnten die islamische Herrschaft sogar nach Südfrankreich aus, wurden jedoch in den 730er Jahren von den Franken über die Pyrenäen zurückgedrängt. Dieses Gebirge bildete fortan die Grenze zwischen dem christlichen, römisch-päpstlichen Lateineuropa und den muslimischen beherrschten Gebieten der Iberischen Halbinsel, die von den Muslimen als Al-Andalus bezeichnet wurden. Wie konnte eine vergleichsweise kleine muslimische Streitmacht das Heer des Westgotenreichs besiegen? Im 13. Jahrhundert nannte der christliche Autor Lukas von Thuy die vermeintlichen Schuldigen. Juden hätten in verräterischer Absicht die Königsstadt Toledo den Eindringlingen übergeben. Tatsächlich wurden die jüdischen Gemeinden im Westgotenreich vor der Eroberung massiv unterdrückt. Doch es gibt keine zeitgenössischen Belege für eine Kollaboration. So verständlich ein solcher Schritt gewesen wäre. Eine plausible Erklärung liefert die mozarabische Chronik von 754. Innere Streitigkeiten in der westgotischen Führungsschicht schwächten das Reich entscheidend. Arabische Quellen erwähnen einen geheimnisvollen Grafen Julian, angeblich ein Byzantiner, der Tariq ibn Ziyad zur Invasion eingeladen und Verhandlungen geführt haben soll. Die moderne Geschichtsforschung zweifelt an dieser Erzählung und nennt andere Gründe für den muslimischen Erfolg. Entscheidend war die Eroberung des Reichsschatzes bei der Einnahme Toledos. Zudem gingen die Eroberer geschickt vor. Sie sicherten nur vereinzelte städtische Vorposten militärisch und schlossen gezielt Abkommen mit lokalen Machthabern. Manche Territorialherren durften unter Anerkennung der muslimischen Oberhoheit ihre Herrschaft behalten. Solche Verträge ermöglichten es einzelnen Familien, besonders in Städten, ihre soziale Stellungen zu wahren. Einige konvertierten zum Islam und übernahmen Führungsrollen, während andere christliche Adelige sich aufs Land zurückzogen und erst nach Jahrzehnten mit den neuen Herrschern einigten. Kapitel 2: Ethnische und religiöse Vielfalt. Dass die Eroberung von Beginn an im Zeichen des Islam stand, belegen nicht nur schriftliche Quellen, sondern auch die ersten Münzprägungen der Sieger. Christen, die zum Islam übertraten, wurden in arabischen Quellen als Mu'alladun und auf Spanisch Muladis bezeichnet. Mit der Zeit bildeten diese Konvertiten und ihre Nachfahren vermutlich die Mehrheit der muslimischen Gesellschaft. Die Gründe für den Religionswechsel waren vielfältig. Manche handelten aus Überzeugung, andere erhofften sich Vorteile. Christen und Juden, als Dhimmis anerkannt, genossen in Al-Andalus eingeschränkte Religionsfreiheiten, mussten aber strenge Regeln einhalten. Ihnen war es verboten, ohne Erlaubnis Gotteshäuser zu bauen. Sie durften im öffentlichen Raum keinen Lärm verursachen, der auf ihren Glauben hinwies, und mussten Muslimen Ehrbietung zeigen. Trotz solcher Diskriminierungen blieben viele jüdische und christliche Gemeinschaften über Jahrhunderte ihrem Glauben treu. Sie übernahmen die arabische Sprache, wurden also arabisiert, ohne islamisiert zu werden, und entwickelten kulturelle Eigenheiten, die sie von ihren Glaubensgenossen im christlichen Norden unterschieden. Die Christen unter muslimischen Herrschaft, die sogenannten Mozaraber, arabisch Mustarib, arabisierter, schufen eigene liturgische Traditionen und eine Kirchenstruktur unter dem Erzbischof von Toledo. Doch es gab Widerstand gegen die Arabisierung. Islamische Gelehrte kritisierten die Nähe zwischen Christen und Muslimen. Mitte des 9. Jahrhunderts provozierte eine christliche Bewegung in Córdoba bewusst Repressionen, die bis zu Hinrichtungen führten. Diese Märtyrer von Córdoba, in hagiographischen Texten gefeiert, wollten ihren Glaubensgenossen von einer vollständigen Assimilation abhalten. Andere Christen wählten die Migration in den Norden. Trotz vereinzelter Gewalt, wie den antijüdischen Pogromen in Granada im Jahr 1066, den ersten in Europa, blieb Al-Andalus bis ins 12. Jahrhundert ein Raum ethnischer und religiöser Vielfalt. Juden fanden hier Aufstiegschancen, die ihnen anderswo verwehrt waren. Die größten Spannungen verliefen jedoch nicht zwischen Religionen, sondern zwischen ethnischen Gruppen. Schon in den 730er Jahren brachen Konflikte zwischen Arabern und Berbern aus, gefolgt von wiederholten Unruhen und kleineren Rebellionen. Dennoch entwickelte sich Córdoba im 9. und besonders im 10. Jahrhundert zur schillernden Metropole und bevölkerungsreichsten Stadt Europas. 929 löste sich der Emir von Córdoba vom sunnitischen Kalifat in Bagdad und rief ein eigenes Umayyaden-Kalifat aus, in Konkurrenz zu den Abbasiden in Bagdad und den Fatimiden in Kairo. Unter den Umayyaden wurde Córdoba im 10. Jahrhundert zum kulturellen und politischen Zentrum des westlichen Mittelmeerraums. Doch interne Konflikte schwächten die Kalifen an den Rändern ihres Reiches. In den gebirgigen Randzonen lebten Christengemeinschaften, die die muslimische Oberhoheit nie akzeptiert oder schnell abgeschüttelt hatten. Sie nutzten die Berge, die Distanz zur Zentrale und Schwächephasen der Kalifen für Eroberungszüge. In der Rückschau markieren diese Unternehmungen den Beginn der sogenannten Reconquista. Der Beginn der Reconquista wird oft mit einer Schlacht verbunden. Um 722 besiegte ein christliches Aufgebot unter Pelayo eine muslimische Armee, die zweite Niederlage der Muslime seit dem Fall des Westgotenreichs. Zeitgenössische Berichte fehlen auf beiden Seiten. Erst Chroniken aus dem frühen 10. Jahrhundert am asturischen Königshof verfasst, schildern das Ereignis ausführlich. Sie stilisieren das Gefecht, vermutlich ein Zusammenstoß kleiner Kontingente zu einem epochalen, göttlich gelenkten Sieg. Angeblich starben 187.000 Menschen auf dem Schlachtfeld oder auf der Flucht, nahe einem Marienheiligtum, wo Gott den Christen den Triumph gesichert habe. Die Vorstellung, die Christen hätten in ihrem Kampf gegen die Muslime die Wiederherstellung des Westgotenreichs angestrebt, prägte die Reconquista. Dieses Konzept, in der Forschung als Neogotismus bezeichnet, sah die christlichen Nachkommen der vertriebenen Westgoten als Erben, die ihr Land zurückerobern wollten. Zugleich wurden diese Christen mit dem Volk Israel des Alten Testaments verglichen. Wie Israel, das seine Heimat verlor und durch göttliche Fügung zurückerhielt, war auch ihr Sieg als Gott gewollt dargestellt. In der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts eroberten die Asturer die benachbarten Gebiete Galicien und Kantabrien. Ein Jahrhundert später nutzten sie Rebellionen muslimischer Herrscher gegen die Zentralgewalt in Al-Andalus, um nach Süden vorzudringen. Beutezüge in muslimisches Gebiet hatte es schon früher gegeben. 798 griffen Truppen Alfons II. Sogar Lissabon an. Doch nun wurden eroberte Vorposten nicht nur geplündert, sondern dauerhaft gehalten und systematisch gesichert. Im 10. Jahrhundert, der Blütezeit des Kalifats von Córdoba, schwankte das Kriegsglück der Christen stark. Zwar stießen christliche Truppen über den Duero vor und gründeten jenseits des Flusses Städte wie Salamanca oder Sepúlveda. Doch diese Außenposten waren stets bedroht. Besiedelt wurden sie von Menschen aus dem christlichen Norden oder von Mozarabern, die unter christlicher Herrschaft leben wollten, um der privilegierten Religion anzugehören und ihren Glauben frei auszuüben. Mitte des 10. Jahrhunderts war das asturisch-leonesische Reich längst nicht mehr das einzige christliche Königreich auf der Iberischen Halbinsel. An seiner Südostflanke löste sich die Grafschaft Kastilien durch geschickte Bündnisse und militärische Erfolge gegen die Muslime allmählich aus der Kontrolle der leonesischen Könige. Bis Mitte des 11. Jahrhunderts etablierte sich Kastilien als unabhängiges Königreich. Seine Beziehungen zu den muslimischen Nachbarn im Süden sowie zu den christlichen Nachbarn León im Westen und Navarra im Osten schwankten zwischen Konkurrenz und Kooperation. Östlich von Kastilien entstand im 9. Jahrhundert aus der Zusammenarbeit christlicher Familien und lokaler muslimischer oder islamisierter Machthaber das Königreich Pamplona, später Nachera genannt, das bald als Königreich Navarra bekannt wurde. Unter König Sancho III., dem Großen, erreichte das Königreich Navarra seinen Höhepunkt. Durch geschickte Heiratspolitik und gezielten Militärschläge band er die Grafschaft Kastilien und das Königreich León in seine Herrschaftsgefüge ein und schuf so das erste christliche Großreich seit dem Fall der Westgoten. Im Nordosten der Iberischen Halbinsel entwickelten sich im 11. Jahrhundert zwei Grafschaften zu Hegemonialmächten: Aragon und Barcelona. Geschützt durch die Pyrenäen stand Aragon lange unter dem Einfluss Navarras. Doch nach Sanchos Tod 1035 etablierte es sich als unabhängiges Königreich. 1068 wurde es vom Papst anerkannt und ab 1069 nannte sich sein Herrscher von Gottes Gnaden König von Aragon. Im heutigen Katalonien entstanden Anfang des 9. Jahrhunderts mehrere karolingische Grafschaften, die die Südgrenze des Frankenreichs sicherten. Nach einer Expedition 801 unter Ludwig, dem Sohn Karls des Großen, wurden sie eingerichtet, um die Pyrenäen zu schützen. Wenige Kilometer südlich von Barcelona verlief die Grenze zwischen diesen Grafschaften und dem muslimischen Al-Andalus, von Christen als Hispania bezeichnet. Bis zur Jahrtausendwende blieb diese Grenze stabil, auch wenn beide Seiten gelegentliche Angriffe wagten. Von der Mitte des 7. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts dehnten die christlichen Territorien sich zwar aus, doch von einer gezielten Rückeroberungspolitik kann nicht die Rede sein. Die christlichen Reiche waren zudem nicht völlig unabhängig von muslimischen Mächten. Im 12. Jahrhundert schlossen sich einige dieser Reiche zusammen und bildeten neue Territorien. León und Kastilien waren zeitweise vereint, dann wieder getrennt, bis sie 1230 endgültig unter Wahrung ihrer Rechte geeint wurden. Aragon und die Grafschaft Barcelona formten eine Konföderation, die Krone Aragon, und integrierten nach und nach die übrigen Pyrenäengrafschaften. Im Westen löste sich die Grafschaft Portugal von León und wurde Mitte des 12. Jahrhunderts ein unabhängiges Königreich. 1179 vom Papst anerkannt. Fortan prägten Portugal, Kastilien, León, Navarra und die Krone Aragon mal in Kooperation, mal im Konflikt das Machtgefüge im christlichen Norden. Der Unterhändler Sesnando Davides fasste die Situation auf der Iberischen Halbinsel treffend zusammen. Zitat: Al-Andalus gehörte einst den Christen. Von den Arabern besiegt, wurden sie in das unwirtliche Galicien vertrieben. Nun, da sie stark und fähig sind, wollen sie zurückerobern, was ihnen durch Gewalt genommen wurde. Dies gelingt nur, indem sie euch über die Zeit schwächen, bis ihr weder Geld noch Soldaten habt und wir das Land mühelos einnehmen können. Zitat Ende. Toledo, die bedeutendste muslimische Stadt der Iberischen Halbinsel, demografisch, wirtschaftlich, kulturell und politisch, fiel im 11. Jahrhundert unter christliche Herrschaft. Alfons VI. Eroberte die Stadt und ihr Umland, wodurch er die Grenze zwischen seinem Königreich und Al-Andalus um 200 Kilometer nach Süden verschob. Um Toledo kampflos einzunehmen, zeigte er den muslimischen Einwohnern Entgegenkommen. Sie durften ihre Religion frei ausüben, nach eigenen Gesetzen leben und die große Moschee als Kultzentrum nutzen. Doch die meisten muslimischen Gelehrten verließen die Stadt und die Zusagen wurden bald gebrochen. Auf Betreiben von Königin Constanze und Erzbischof Bernard José Diran, einem Cluniazenser, wurde die Moschee in eine Kirche umgewandelt. Diese Vertragsbrüche und die massiven christliche Expansion aus dem Norden sollten weitreichende Folgen haben. Kapitel 3: Der religiöse Aspekt. Im Jahr 1046 wurde in Calahorra, kurz zuvor von König Garcia III. Von Navarra erobert, eine neue Bischofskirche geweiht. Die Urkunde ist bemerkenswert. Sie beschwört eine Zeitenwende herauf, in der die Christen einst wegen ihrer Sünden aus dem gelobten Land vertrieben, dieses nun zurückerhalten. Nach einer Zeit unter unfrommen Heiden werde die Kirche ihre Bestimmung zurückgegeben. Die stark religiös aufgeladene Sprache des vermutlich klerikalen Schreibers fällt auf. Diese Urkunde stand nicht allein. In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts häufen sich Texte mit einem ähnlichen Deutungsschema, das als provinzialistisch bezeichnet wird, da es historische Ereignisse als Teil eines göttlichen Plans darstellt. Solche provinzialistischen Urkunden verknüpfen die Wiederherstellung kirchlicher Strukturen nach christlichen Eroberungen mit einer Erzählung, die bis zur muslimischen Eroberung im 8. Jahrhundert zurückreicht. Sie rahmen die dazwischenliegende Zeit als überwundene Phase und feiern die Gegenwart als göttlich gewollten Triumph. Die Urkunden des 11. Jahrhunderts zeichnen sich durch vier Merkmale aus. Erstens wird die muslimische Eroberung des 8. Jahrhunderts als göttliche Strafe für die Sünden der Christen gedeutet. Zweitens wird der Herrschaftsverlust als Beginn einer jahrhundertlangen Phase von Unterdrückung und Zerstörung dargestellt. Drittens betonen die Autoren eine gottgewollte Zeitenwende, die nun die Rückeroberung christlicher Gebiete einleite. Bezeichnend ist, dass Urkunden gegen Ende des 11. Jahrhunderts nicht mehr von einem möglichen, sondern von einem sicheren Rückfall der Gebiete an die Christen sprechen. Viertens fällt die aggressive, abwertende Darstellung der Muslime auf, als grausame Kinder Hagars, gottlose Heiden oder Errichter eines blutigen Reiches, die die christlichen Städte und die Kirchen verunreinigt hätten. Diese Vorstellung prägte auch Handlungen. Nach Eroberungen wurden Moscheen in Kirchen umgewandelt, oft als öffentliches Reinigungsritual. Schon im 10. Jahrhundert hatte die neogotische Rhetorik die Wiederherstellung des Westgotenreichs oder zumindest die Befreiung kirchlicher Strukturen als Gottes Willen dargestellt, ohne die Muslime religiös stark abzugrenzen. Im 11. Jahrhundert aber wurde der Kampf zunehmend religiös aufgeladen. Die Muslime, nun wegen ihres Glaubens herabgesetzt, galten als Gegner eines Krieges, der nicht nur die Ausbreitung des Christentums zum Ziel hatte, sondern als von Gott befohlener Gotteskrieg geführt wurde. Warum wurde die Reconquista ab Mitte des 11. Jahrhunderts zunehmend religiös aufgeladen? Warum wurden Kämpfe gegen Muslime als Gotteskriege sakralisiert? Lag es an den wachsenden religiösen Unruhen in Lateineuropa, die sich in neuen klösterlichen Bewegungen, der Kirchenreform oder einem gesteigerten Interesse an individueller Buße zeigte? Waren einheimische Christen die treibende Kraft oder spielten Kleriker und Mönche, die im 11. Jahrhundert vermehrt von jenseits der Pyrenäen kamen, eine entscheidende Rolle? Wie ist der Einfluss dieser Zuwanderer aus dem Osten und Norden zu bewerten? Welche Rolle spielten das Papsttum bei der Neuinterpretation der Kriege zwischen christlichen und muslimischen Herrschern? Im Westen der Iberischen Halbinsel spielten die Mönche des burgundischen Klosters Cluny eine bedeutende Rolle. Unter Papst Urban II. Wurden im späten 11. Jahrhundert Kleriker aus dem heutigen Frankreich, darunter viele Clunazienser, auf Bischofsstühle in Städten wie Valencia, Toledo, Braga und Zamora gesetzt. Diese fremden Bischöfe prägten die Reconquista. Sie predigten, wirkten als Diplomaten, unterstützten oder gründeten militärische Brüderschaften, finanzierten Kriege und nahmen selbst an Feldzügen teil. Nicht minder wichtig war die Unterstützung iberischer Monarchen durch Päpste des späten 11. und frühen 12. Jahrhunderts. Besonders markant war die Förderung des Feldzugs gegen die Pyrenäenstadt Barbastro 1064, maßgeblich vom Papst Alexander II. Propagiert. Dieser Kriegszug, oft als Protokreuzzug bezeichnet, war ungewöhnlich. Neben Truppen des Königs von Aragon und lokaler Grafen kamen die Hauptkräfte aus Aquitanien, der Normandie, Burgund und Italien. Nach 40 Tagen Belagerung fiel Barbastro, die männliche Bevölkerung wurde massakriert, Frauen vergewaltigt. Die Beweggründe der Kämpfer sind schwer zu fassen. Ein päpstlicher Ablass, der Bußerlass und Sündenvergebung versprach, mag einige motiviert haben. Doch anders als beim ersten Kreuzzug, 35 Jahre später, konnten sie nicht die Befreiung Jerusalems oder unterdrückter Christen als Ziel nennen. Kirchliche Aufrufe waren bedeutend, doch regionale politische und militärische Interessen waren ebenso entscheidend. Der blutige Feldzug gegen Barbastro 1064 erwies sich für die Christen als Misserfolg. Die Eroberung der Stadt und die Versklavung der Überlebenden lösten eine muslimische Gegenreaktion aus. Unter al-Muqtadir zog ein großes Heer gegen Barbastro und eroberte die Stadt 1065 zurück, wobei die christlichen Besatzer vertrieben oder getötet wurden. Trotz dieses Scheiterns blieben Päpste lautstark engagiert. Urban II., selbst Clunazienser, beobachtete die Lage jenseits der Pyrenäen aufmerksam. In mehreren Schreiben forderte er lokale Akteure auf, sich auf die Wiederherstellung kirchlicher Strukturen in der Iberischen Halbinsel zu konzentrieren, statt an den Kreuzzügen nach Jerusalem teilzunehmen. 1089 rief er zur Wiederherstellung der Grenzstadt Tarragona auf. 1096 richtete er ähnliche Appelle an katalanische Herrscher. Diese päpstlichen Schreiben und der Protokreuzzug von Barbastro werfen eine viel diskutierte Frage auf. Wie verhielten sich Reconquista und Kreuzzüge zueinander? Können die Kriege der Christen gegen Muslime auf der Iberischen Halbinsel als Kreuzzüge gelten? Zunächst muss geklärt werden, was ein Kreuzzug war. Eine schwierige Frage, da die Ansichten hierzu stark divergieren. Manche sehen Kreuzzüge als religiös motivierte Kriege, bei denen die Teilnehmer den Kampf als Buße oder Gottesdienst verstanden. Andere betonen die Rolle der Kirche und den Ablassgedanken. Jeder von einem Papst ausgerufene und mit Ablässen gestützte Krieg gegen Nichtchristen sei ein Kreuzzug. Wieder andere definieren Kreuzzüge über ihr Ziel, die Rückeroberung oder Verteidigung des Heiligen Landes, insbesondere Jerusalems. Das ehemalige Westgotenreich wurde nun als gelobtes Land, als Land christlicher Sehnsucht stilisiert. Die Asturer als neues Volk Israel sollten es zurückerobern. Ihre muslimischen Gegner wurden nicht nur als Saraseni, Ismailitea oder Agareni bezeichnet, wie in Lateineuropa üblich, sondern in Anlehnung an die Feinde Judäas im Alten Testament auch als Chaldäer verunglimpft. Auch in Aragon und Katalonien zeigte sich ab Mitte des 11. Jahrhunderts eine Identifikation mit dem Volk Israel und eine providentialistische Geschichtsauffassung. In dieser Zeit begann der erste Kreuzzug, dessen Fernwirkung die Iberische Halbinsel prägte. In den folgenden Jahren finden sich westlich der Pyrenäen vielfach Anklänge an die Ereignisse in der Levante. Im 12. Jahrhundert stellten iberische Texte die Kämpfe auf der Iberischen Halbinsel mit denen in der Levante gleich, was den christlichen Kreuzzügen an beiden Enden des Mittelmeeres gleiche religiöse Bedeutung verlieh. Diese Gleichsetzung zog nicht iberische Kreuzfahrer an. 1114 eroberten und plünderten Pisaner Mallorca, ausgestattet mit Kreuzzeichen und päpstlichen Ablässen und sahen sich als Kreuzfahrer. Bereits Papst Alexander II. Hatte den Feldzug gegen Barbastro im Jahr 1064 unterstützt und Urban II. Forderte iberische Christen auf, das Christentum vor Ort statt in Palästina zu stärken. Eine klare Parallele zwischen beiden Schauplätzen. Anfang des 12. Jahrhunderts machten Konzilbeschlüsse diese Gleichsetzung in Lateineuropa bekannt, indem sie identische Ablässe für Kämpfe in Jerusalem und gegen iberische Muslime gewährten. Bis zum Ende des Mittelalters unterstützten Päpste iberische Kriegszüge durch Ablässe und Werbung, was sie über die Pyrenäen hinaus publik machte. So schlossen sich Truppen, die eigentlich nach Palästina zogen, oft Kämpfen auf der iberischen Halbinsel an. Die Reconquista wurde dementsprechend im 12. Jahrhundert internationaler. Auswärtige Kämpfer, päpstliche Unterstützung und die Gleichsetzung der iberischen Halbinsel mit dem Heiligen Land lassen sie als eine Form des Kreuzzugs erscheinen. Zeitgenossen verstanden sie zunehmend so. Doch der Umgang mit Muslimen führte zu Konflikten zwischen Christen. Auswärtige Kämpfer handelten oft schärfer und grausamer, während einheimische Christen pragmatischer vorgingen. Sie bevorzugten Kapitulationsverträge statt Stürme, verkauften Gefangene gegen Lösegeld, statt sie zu töten. Zeitgenössische Quellen heben diesen Gegensatz hervor. Päpstliche Ablässe stellten die Kämpfe auf der iberischen Halbinsel mit denen im Orient gleich. Doch in den Augen der Einheimischen glichen sie beide Kriegsziele nicht vollständig an. Zwischen 1147 und 1149 erweiterten christliche Truppen ihren Einfluss in drei Regionen. Im Westen drang der portugiesische König bis Lissabon am Tejo vor. Im Süden dehnte der kastilische König, wenn auch kurzfristig, seine Herrschaft bis zur Mittelmeerküste bei Almeria aus. Und im Osten sicherten die Könige Aragons und die Grafen Barcelonas dauerhaft die Ebro-Grenze. Diese Erfolge verschoben die Machtverhältnisse auf der iberischen Halbinsel nachhaltig. Die militärischen Triumphe beflügelten die Christen, bald weitere Gebiete zu erobern. Papst Celestin III., der als apostolischer Legat Erfahrungen auf der iberischen Halbinsel gesammelt hatte, und besonders Papst Innozenz III. Riefen in Lateineuropa zu Kreuzzügen auf und forderten eindringlich Einigkeit. Ihr Erfolg zeigte sich 1212, als die Könige von Aragon, Navarra und Kastilien sich verbündeten, um gegen die Almohaden zu ziehen. Truppen aus Leon, Portugal und von jenseits der Pyrenäen schlossen sich an. Viele französische Kreuzfahrer, angelockt durch Ablässe und Beute, handelten zu Beginn der Kampagne grausam gegen besiegte Muslime. Als Plündern verboten wurde, zogen sich die meisten unter dem Vorwand der Sommerhitze zurück. So traf am 16. Juli 1212 bei Las Navas de Tolosa im Norden der heutigen Provinz Jaén ein überwiegend iberisches Heer auf die Almohaden. Kapitel 4 – Der Weg in den Süden. Zwischen 1220 und 1250 erweiterten drei christliche Königreiche ihre Territorien erheblich. Im Westen der iberischen Halbinsel stießen portugiesische Könige bis 1248 an die Algarve-Küste. Aragon, geführt von König Jakob I., dem Eroberer, eroberte 1229 Mallorca, 1238 Valencia und annektierte bis 1246 das gesamte Königreich Valencia. Unter König Ferdinand III., der 1671 auf Betreiben der spanischen Habsburger für seine Kriege gegen die Muslime heilig gesprochen wurde, gab es kaum ein Jahr ohne Feldzüge in den Süden. Trotz päpstlicher Kreuzzugsablässe kamen die Kämpfer überwiegend aus Kastilien. Mit Ritterorden, städtischen Milizen und Adeligen wurden Burgen und Orte im Guadalquivir-Tal systematisch erobert. Vier Meilensteine prägten diesen Prozess. 1236 öffneten die Einwohner Cordobas, der ehemaligen Hauptstadt des Umayyaden-Kalifats, Ferdinand die Tore. Ihr Beschützer Ibn Hud war mit der Verteidigung gegen Aragon beschäftigt und konnte nicht helfen. Die im Jahr 997 von Al-Mansur nach Cordoba gebrachten Glocken von Santiago wurden von gefangenen Muslimen nach Galicien zurückgetragen. Die Eroberung Jaéns, strategisch zentral in Ostandalusien, zog sich hin. Nach wiederholten Angriffen seit 1225 fiel die Stadt 1246 nach siebenmonatiger Belagerung. Ihr Verteidiger Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr trat Cayenne ab, wurde Vasall Ferdinands und sicherte so Granada für seine Familie, das Nasridenreich. Er bewies seine Loyalität bei der Eroberung Sevillas. Die Belagerung Sevillas, der almohadischen Hauptstadt, dauerte von August 1247 bis November 1248. Ferdinand blockierte den Flusszugang mit einer Flotte und siegte. Seine Beisetzung 1252 in der Kathedrale Sevillas unterstreicht die Bedeutung dieser Eroberung. Der vierte Meilenstein war Murcia, das Ferdinands Sohn Alfons X. zwischen 1243 und 1248 eroberte. Córdoba, Cayenne, Sevilla und Murcia wurden der Titulatur der Könige von Kastilien-León hinzugefügt. Andalusien, nun christlich, hatte kaum noch muslimische Bevölkerung. Nach den christlichen Gebietsgewinnen im 13. Jahrhundert schrumpfte das muslimische Territorium auf das Königreich Granada, regiert von den Nasriden. Um 1260 stand die Iberische Halbinsel weitgehend unter christlicher Herrschaft, da Granada Lehnsabhängigkeit zu Kastilien geriet. Durch die Eroberung Granadas 1492 markiert den Abschluss der Reconquista aus drei Gründen. Erstens kündigten die Nasriden die Lehnsabhängigkeit oft auf, wenn es opportun war. Zweitens stützten sie sich auf das Meridenreich jenseits der Meerenge von Gibraltar, das die christlichen Vorherrschaft herausforderte. Drittens schuf die Konfrontation zwischen christlichem und muslimischem Reich eine über Jahrhundert gewaltsame, umkämpfte Grenze. Granada war dicht bevölkert und durch natürliche Vorteile geschützt. Hohe Berge im Norden schirmten fruchtbare Ebenen ab und Häfen wie Almeria und Malaga förderten den Handel. Doch die Meerenge von Gibraltar und die nordwestlichen Grenzen waren verwundbar. Zahlreiche Burgen, zum Beispiel Moslin, Alcala de la Real, eindrucksvolle Zeugnisse mittelalterlicher Baukunst, sicherten diese Schwachstellen. Im Gegensatz zu Granada waren die christlichen Nachbarsgebiete dünn besiedelt und weniger urbanisiert. Unter den Nasriden entwickelte sich Granada im 14. Jahrhundert zu einem kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Zentrum. Besonders unter Sultan Yusuf I. und Muhammad V. erlebte es Frieden und Prosperität. In dieser Zeit entstand der Großteil der Alhambra und zahlreiche Schulen wurden gegründet. Die nasridische Kunst beeinflusste selbst christliche Reiche, wie der Palast in Sevilla zeigt, und zeugt von einer religionsübergreifenden, höfischen Kultur. Diese Stabilität endete um 1400, als Nachfolgsstreitigkeiten nach Mohammed V.s Tod ausbrachen, das Reich schwächten und den Weg für seine Eroberung bereiteten. Kapitel 5: Die Päpste, Bischöfe und Ritterorden. Auf höchster kirchlicher Ebene legitimierten mittelalterliche Päpste die christlichen Kämpfe gegen Muslime. Von der Mitte des 12. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts unterstützten sie die iberischen Kriege mit wechselnder Intensität. Sie genehmigten regelmäßig Kreuzzugsteuern zur Finanzierung, riefen zeitweise die gesamte Christenheit zur Unterstützung auf und förderten geistliche Ritterorden, deren Hauptaufgabe der Kampf gegen die Muslime war. Die Iberische Halbinsel war einzigartig. Im 12. bis 14. Jahrhundert entstanden hier mehr geistliche Ritterorden als in jeder anderen Region des christlichen Europas. Waren sie nicht im Feld, sicherten geistliche Ritterorden im 13. bis 15. Jahrhundert eroberte Gebiete, vor allem durch den Bau von Burgen. Kein Zufall, dass Orden wie Calatrava, Alcantara und Montesa nach solchen Festungen benannt sind. Viele dieser Burgen, besonders zwischen Tajo und Guadalquivir, prägen noch heute Spaniens Landschaft. Auf muslimischer Seite gab es ein Pendant, den Ribat. Diese Gemeinschaft von Glaubenskämpfern errichteten in den Grenzgebieten des islamischen Herrschaftsraums Festungen, wo sie ein religiöses Leben mit dem Kampf gegen Andersgläubige verbanden. Die Armeen muslimischer Reiche auf der Iberischen Halbinsel veränderten sich stark. In der Umayyadenzeit bestanden sie zunächst aus kurzfristig verpflichteten Kämpfern. Doch im 9. Jahrhundert setzten die Herrscher zunehmend auf Söldner, vor allem Berber aus Nordafrika, aber auch Christen und Kämpfer aus Subsahara-Afrika. Die Almoraviden und Almohaden-Armeen setzten sich hauptsächlich aus ethnisch gegliederten Berberverbänden zusammen, ergänzt durch Söldner. Das Nasridenreich stützte sich auf andalusische Untertanen und nordafrikanische Freiwillige, die Kämpfer des Dschihads. Christliche Armeen des frühen und Hochmittelalters bestanden aus Männern, die durch Kriegsdienstpflicht oder feudale Bindung für begrenzte Zeit kämpften. Doch auch hier gab es Fremde. Auswärtige Kreuzfahrer beteiligten sich an Feldzügen und im Spätmittelalter wurden Söldner angeworben. Diese Heere waren keine Massenarmeen. Bei der Schlacht von Las Navas de Tolosa 1212 stellte Kastilien mit 4000 Rittern und etwa 8000 Fußsoldaten seine bis dahin größte Streitmacht auf. 1340 kämpften am Fluss Salado angeblich 8000 Reiter und 12000 Infanteristen auf christlicher Seite, vermutlich aber weniger. Im Krieg um Granada 1492 mobilisierten die katholischen Könige 12.000 Kavalleristen und 40.000 Fußsoldaten. Für muslimische Armeen fehlen verlässliche Zahlen. Bis ins 15. Jahrhundert waren schwer gepanzerte Ritter mit Lanzen entscheidend. In geschlossener Formation entfalteten sie enorme Durchschlagskraft. Muslimische Reiter, leichter bewaffnet und mobiler, folgten oft Stammestraditionen. Dabei kamen bevorzugt Schwerter und Speere zum Einsatz. Kapitel 6 – Das Leben unter Andersgläubigen. Die wechselseitigen Eroberungen des Mittelalters auf der Iberischen Halbinsel brachten Christen und Juden unter muslimische Herrschaft, sowie Muslime und Juden unter christliche Herrschaft. Waren diese unterworfenen Andersgläubigen diskriminierte, abgesonderte Gemeinschaften? Lebten sie in parallelen Lebenswelten einer Kohabitation oder war die Kommunikation so eng, dass vom Zusammenleben die Rede ist? In Al-Andalus erlaubten Muslime, Juden und Christen als Völker des Buches unter strengen Auflagen die Ausübung ihrer Religion, geregelt durch das Dhimma-Sonderrecht. Ihr untergeordneter Status zeigte sich in Sonderabgaben, geringeren Rechten und oft in Kleidungsabzeichen. Dennoch prägten Christen und Juden lange das Stadtbild. Vom 9. bis 11. Jahrhundert führte Diskriminierung zur Migration oder Islamisierung vieler Christen. Jüdische Gemeinden hingegen blieben bis 1492 vital. Zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert erlebten Juden in Al-Andalus ein goldenes Zeitalter. Sie bekleideten hohe Verwaltungsposten und schufen kulturelle Meisterwerke. Dennoch gab es in Al-Andalus Duldung, Segregation und Vertreibung, ein Spannungsfeld zwischen Koexistenz und Unterdrückung. Bis zum Ende des Mittelalters lebten in vielen Städten der christlichen Reiche auf der Iberischen Halbinsel jüdische Gemeinschaften in eigenen Viertel, den sogenannten Juderias, ohne bis ins 15. Jahrhundert ghettoisiert zu werden. Im 12. und 13. Jahrhundert stiegen einige Juden in der königlichen Verwaltung auf und blühende Gemeinden mit Selbstverwaltung existierten, wenn auch abhängig von Herrschern. In manchen kastilischen Städten machten Juden 15% der Bevölkerung aus. Quellen zeigen friedliche, aber auch konfliktreiche Beziehungen zur christlichen Mehrheit. Schmähungen, Repressionen und Steinwürfe waren Alltag, doch selten eskalierte die Gewalt. Unterschiede zu markieren, stabilisierte beide Gemeinschaften. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts verschärfte sich die Lage. Ab Mitte des 13. Jahrhunderts wuchs der Missionsdruck auf Juden und 1391 erreichten blutige Pogrome eine neue Stufe der Gewalt. Migration, Massenkonversionen und Scheintaufen folgten, was im 15. Jahrhundert zur Einrichtung der spanischen Inquisition führte. 1492 verfügten die katholischen Könige die Vertreibung aller Juden. 1496 folgte Portugal unter Manuel I., viele flohen in islamische Länder, einige in die Niederlande. Auch Muslime wurden 1502 in Kastilien und 1525 in Aragon zur Taufe gezwungen. Viele, besonders Eliten und Gelehrte, migrierten freiwillig. In Grenzgebieten oder Städten wurden Muslime oft vertrieben, gefangen genommen oder versklavt, besonders nach erbittertem Widerstand. Sklaverei wie in der Antike oder im Atlantikhandel war im Mittelalter auf beiden Seiten verbreitet und versklavte Muslime prägten fortan das Stadtbild. Unter bestimmten Bedingungen durften Muslime bleiben, oft durch Kapitulationsverträge, die nach Kämpfen ausgehandelt wurden. Diese Verträge regelten ihre Sonderstellung in den christlichen Reichen. Kapitel 7 – Das Ende und der amerikanische Anfang. Innenpolitische Faktoren trieben den letzten großen Konflikt der Reconquista an, den Krieg um Granada. 1469 heirateten Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon, was ihre Reiche vereinte. Der Krieg, zäh und blutig, zielte auf das Nasseridenreich mit 80 Festungen, 33 Städten und 65 kleineren Siedlungen. Von 1481 bis 1492 führten die Christen jährliche Frühjahresoffensiven, oft durch langwierige Belagerung und verbrannte Erde. Die ersten Jahre brachten keine durchgehende Siege, doch allmählich fielen wichtige Gebiete. Finanziert wurden die Feldzüge durch Kirchenzehnten, Kreuzzugsablässe, Sondersteuern in Andalusien und Kredite, oft von religiösen Minderheiten. Päpste unterstützten den Krieg mit Kreuzzugsbullen, die Granada mit Konstantinopel gleichsetzten. Kastilische und aragonische Truppen, verstärkt durch Ritterorden, städtische Milizen, ausländische Kreuzfahrer und Söldner, darunter deutsche und Schweizer Artilleristen, setzten moderne Feuerwaffen wie Kanonen ein. Innere Spannungen im Nasseridenreich, besonders Uneinigkeit über Widerstand oder Verhandlungen, begünstigten die Christen. In den letzten Jahren setzte Sultan Muhammad XII. Auf Verhandlungen. Am 2. Januar 1492 fiel Granada nach einer Kapitulationsvereinbarung, nicht durch Sturm. Zuvor hatten die Christen die furchtbare Vega erobert und 1490 die Garnisonsstadt Santa Fe errichtet. Muhammad XII. Erhielt Alpujarras. Granada ging an Kastilien. Christliche Siedler aus Andalusien, Kastilien und Murcia strömten ins Land. Der Sieg wurde in Rom mit Prozessionen gefeiert und europäische Höfen gemeldet. In Kastilien stilisierten Autoren ihn als Abschluss eines jahrhundertewährenden Kampfes. 1492 verfügte Isabella die Taufe oder Vertreibung aller Juden, teils aus wirtschaftlichen Gründen, die Könige waren bei jüdischen Geldgebern verschuldet, teils aus religiösen und protonationalen Motiven. Isabella sah ihr Reich als einheitlich christlich, ohne Platz für Andersgläubige, unterstützt von apokalyptischen Visionen eines Sieges über Ungläubige und humanistischen Ideen einer geeinten Hispania. Bis 1502 in Kastilien und 1525 in Aragon wurden Muslime zur Taufe gezwungen. 1609 folgte die Vertreibung der Morisiken, der Nachfahren konvertierter Muslime. Die Ideologie der Reconquista lebte weiter. Schon im Hochmittelalter träumten Texte von Eroberungen jenseits der Meerenge von Gibraltar. Im 12. Jahrhundert planten Autoren einen Landweg durch Nordafrika nach Jerusalem. Ferdinand III. Und Alfons X. Wollten nach 1248 Brückenköpfe in Marokko. 1415 eroberten Portugiesen Ceuta, gefolgt von Tanger und weiteren marokkanischen Städten. Kastilien griff 1497 Melilla an, das bis heute spanisch ist, und führte bis 1510 Feldzüge gegen Oran, Beja und Algier. Portugiesische und kastilische Seefahrten, teils kommerziell, teils missionarisch motiviert, ergänzten diese Kriege. Die Eroberungen der Kanarischen Inseln im 15. Jahrhundert wurde mit Missionierung begründet, während portugiesische Entdeckungsfahrten Verbindungen zu christlichen Reichen in Afrika oder dem Priesterkönig Johannes suchten, um Jerusalem zurückzuerobern. In den Amerikas setzte sich die Reconquista-Ideologie fort. Indigene wurden als Ungläubige bezeichnet, ihre Tempel als Moscheen. Begriffe wie Quinto Real, ein Fünftel der Beute für den König, wurden übernommen. Der Schlachtruf Santiago und Städtenamen wie Santiago de Chile oder Santiago de Cuba machten den Maurentötern zum Symbol der Konquistadoren. Die Reconquista blieb so weit über das Mittelalter hinaus ein mächtiges Legitimationsmuster. Das war die Geschichte der Reconquista. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick in dieses mittelalterliche Geschehen geben und eine Brücke zur Folge über die Kreuzzüge schlagen. Wer die Kreuzzugsfolge noch nicht gehört hat, sollte dies unbedingt nachholen. Für alle, die tiefer in die Reconquista eintauchen möchten, empfehle ich das Überblickswerk von Niklos Jaspert, mein Hauptquellenwerk für diese Folge. Es gibt hier zudem zahlreiche weitere Werke, die detailliert auf die vielfältigen Aspekte der Reconquista eingehen. Das war's für diese Folge. Für Anregungen, Fragen oder Ideen erreicht ihr mich am einfachsten per Mail unter geschichtsschatten@geschichtsschatten.ch. Der Podcast ist auf allen gängigen Social-Media-Kanälen vertreten und alle Infos findet ihr auf meiner Webseite geschichtsschatten.ch. Dieser Podcast erfordert viel Zeit und Geld für Equipment, Hosting und jede Menge Bücher. Wer mich unterstützen möchte, kann das mit einem Apple Podcast Abo oder einer Mitgliedschaft auf Steady oder Patreon tun. Für nur 3 Euro im Monat erhaltet ihr 24 Stunden früher Zugang zu den neuen Folgen und bald exklusives Bonusmaterial. Abonniert den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ich verabschiede mich und freue mich, euch am ersten Montag jedes Monats wiederzuhören. Bis dahin, alles Gute und vergesst nicht, ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen.